Liebe Gemeinde, es ist mir eine ganz große Freude, hier mal wieder in der Gemeinde zu sein, in der ich aufgewachsen bin, in der ich so viel empfangen habe. Ich habe im Grunde meinen Glauben empfangen, ich habe die Liebe zur Bibel empfangen, ich habe die ganzen Geschichten der Bibel, des Alten und Neuen Testaments gehört, im Kindergottesdienst, den man hier ja Sonntagsschule nennt oder nannte, vielleicht ist es immer noch so. Ich habe eine Liebe zur Gemeinde gelernt und empfunden und auch seither die Sehnsucht, dass eine Gemeinde doch das sein möchte, was sie sein soll, ein Spiegelbild der Liebe Gottes, wie wir sie gerade in diesem Text vernommen haben. Ich bin regelmäßig in Ulm, bin auch in großen Abständen, weil meine Mutter im Altenheim, im Dreifaltigkeitshof lebt und der Weg ist zwar weit von Berlin, aber immer wieder möchte ich sie sehen. Ob sie mich erkennt, ist gar nicht so sicher, aber vielleicht. Ich freue mich, und das will ich hier einmal auch sagen, dass die Gemeinde einen Besuchsdienst hat, der auch meiner Mutter zugutekommt. Und das ist für die Angehörigen eine ganz große Freude und eine große Erleichterung. Und da nenne ich ganz besonders Leni Ostertag und Gisela, deren Nachnamen ich gar nicht weiß, aber ihr wisst sicherlich, wer es ist. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe diesen Text, den wir hier gehört haben, zweimal auf ganz eindrückliche Weise vernommen. Das war das erste Mal, nein, das zweite Mal, mit dem fange ich an, das zweite Mal am 29. Juli 1981. Das ist der Tag, an dem sich Prinz Charles und Lady Diana in der St. Paul's Cathedral in London das Ja-Wort gegeben haben. Die Fernsehübertragung, ich weiß nicht, wer dabei war, ich war dabei. Die Fernsehübertragung des Ereignisses erreichte mit 750 Millionen Menschen und dann kamen noch 250 Millionen am Radio hinzu, eine ungeheure Anzahl von Hörern. Und ich war bewegt davon, dass bei der Lesung der Heiligen Schrift Abschnitte aus diesem Text von 1. Korinther 13 vorgelesen, feierlich vorgelesen wurden und in die Wohnzimmer der Welt gegangen sind. 3.500 Anwesende dazu. War das nicht eine unglaublich missionarische Gelegenheit, wenn das Wort der Bibel mit einem so großartigen Text in alle Welt geht? Ich war als Christ und als Bibelleser richtig bewegt davon und auch ein bisschen stolz. Und zugleich meldete sich bei mir auch eine nicht zu verdrängende Frage, ob das nicht alles vielleicht ein Missverständnis ist. Vielleicht eine romantische Verwechslung und Missbrauch dieser Verse. Der falsche Text am falschen Ort, vielleicht, dass die Auffassung vorherrschte, dass Liebe nur eine Idee wie in einem Märchen sei oder Poesie, dass wir hier ein Gedicht hätten. Diese Frage verlässt mich seither nicht. Wie ist dieser Text eigentlich gemeint? Ist er überhaupt ein Hochzeitstext? Und die andere Begegnung, ich glaube, da war ich 13, die andere Begegnung mit diesem Text, das war im Religionsunterricht im Schubert-Gymnasium, gar nicht weit von hier. Und da hat der Religionslehrer uns gesagt, wenn ihr diesen Text lest, und er hat ihn uns vorgelesen, dann müsst ihr für das Wort Liebe immer den Namen Jesus einsetzen. Und hat es uns dann vorgemacht, wenn es heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich, dann müsst ihr eigentlich sagen, Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht, Jesus treibt nicht Mutwillen, er bläht sich nicht auf, er verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu, er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich an der Wahrheit und er erträgt alles, er glaubt alles, was Gott ihm sagt. Er hofft alles und er duldet alles. Seither hat diese Liebe von 1. Korinther 13 einen Namen. Für mich. Es ist der Name Jesus. Er ist diese Liebe in Person. Und das ist auch wichtig für die Auslegung, zu der ich mich entschieden habe. Was der Apostel Paulus nun aber in seinem ganzen Brief so sehr bewegt, ist die Frage, wie kommt diese Liebe, die ein Markenzeichen unseres Herrn Jesus Christus ist, sein Herzschlag, der Herzschlag Gottes für seine Menschen, wie kann dieses Markenzeichen seines Lebens zum Markenzeichen seiner Gemeinde werden? Es ist für uns besonders lehrreich, dass die Sätze von der Liebe, die wir gehört haben, das hohe Lied der Liebe, wie wir es ja auch nennen, nicht im Römerbrief oder im Philipperbrief stehen, sondern gerade in einem Brief an die korinthische Gemeinde. Warum? Weil die Korinther eine Gemeinde waren, in der was los war, von der man sprach, über die Ländergrenzen hinweg, wo man offenbar nicht den Mangel verwalten musste, sondern von einem großen Reichtum an Gaben, von einem Überfluss an Gaben sprechen konnte. Wenn ich in Engelszungen redete, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, großen Glauben und Erkenntnis hätte, alle Habe den Armen gebe, ja, wenn ich sogar zum Martyrium bereit wäre, so fängt unser Abschnitt an. Paulus traut dieser Gemeinde all das zu, was er hier aufzählt. Was will man mehr? Dass da im südlichen Griechenland, in einer weltbekannten Hafenstadt, wo das Evangelium in Europa so kräftig Fuß gefasst hat, wo sozusagen eine Leuchtturmgemeinde entstanden ist, mit großer Ausstrahlung, das war schon was. Man kann aus den beiden Briefen an die Korinther herauslesen, dass in Korinth das Evangelium die Menschen wirklich verändert hat. Da wurde nicht nur fromm geschwätzt, sondern das Evangelium hat Menschen aufgewertet. Das ist überhaupt die Art des Evangeliums, dass es Menschen aufwertet. Es macht die Kleinen groß, die Schwachen stark und die Sünder gerecht. Das ist die Art des Evangeliums. Und das muss Begeisterung geweckt haben bei den Sklaven und Hafendirnen, aber auch bei denen, die mit Weisheit, sagen wir, mit griechischer Philosophie umgegangen sind. Es ist ein ganz neues Denken in die Menschen gekommen, die davon gehört haben, über Gott, über Jesus Christus, über den Geist Gottes, wie sie vorher niemand gedacht hatte. Man hat gedacht, wenn man glaubt, dann muss die Seele aufsteigen zu Gott durch Taten oder durch irgendwelche Mysterienkulte. Und jetzt hörten sie, dass es einen Gott gibt, der herabgestiegen ist zu den Menschen und nichts anderes will, als dass die Menschen ihm begegnen und ihn finden. Die Begeisterung der Korinther, das lesen wir im 1. Korintherbrief immer wieder, drückte sich nicht zuletzt im Zungenreden aus, also im Reden in einer anderen Sprache, vor allem im Gottesdienst, sogar mitten im Gottesdienst. Und manchmal, so merken wir aus den Andeutungen des Apostels Paulus, gab es da schon auch manchmal ein kräftiges Durcheinander. Zungenreden, Paulus meint das, wenn er von Menschenzungen und Engelszungen redet, ist ein auffälliges, geistergriffenes Reden. Ich weiß nicht, ob Sie damit eine Begegnung gehabt haben. Ich hatte sie auch, obwohl ich selber nicht zu denen gehöre, die in Zungen sprechen, aber ich weiß, worum es sich handelt. Da gibt es Zustände, in denen sich die Seele emporhebt über alles Irdische, eine unaussprechliche Freude entsteht, als ob die Seele schon im Reich Gottes im Himmel angekommen wäre. Es gibt keinen Grund, dass wir das Karikieren, dass wir die korinthische Gemeinde schlecht machen, weil sie, wie wir es heute nennen würden, so pfingstlerische Züge hat. Bei dieser Gemeinde sieht Paulus einen Überfluss an Kraft und Begabung, einem Überwältigtsein von himmlischen Geheimnissen. Es ist nicht das Problem des Mangels, warum er diesen Brief schreibt, sondern es ist das Problem des Überflusses, warum er diesen Brief und ganz besonders dieses Kapitel schreiben muss. Er ist 12 Kapitel lang schon unterwegs mit dieser Gemeinde und jetzt kommt das 13. Kapitel und man hat den Eindruck, jetzt kommt er zum entscheidenden Punkt. Aber was ist denn der entscheidende Punkt? Wenn ich mit Menschenzungen und mit Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe den Armen gebe und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Liebe Gemeinde, sollte das möglich sein, dass der größte geistgewirkte Reichtum an hohen Gaben von uns Menschen, von einer Gemeinde so entstellt werden kann, dass diese Gaben ohne Liebe sind und dann nichts wären? Kann es sein, dass man Gaben des Geistes, die doch für die Gemeinde als Ganze gegeben sind, vielleicht nur für sich selber genießt zur Selbstverwirklichung des frommen Ichs? Dass wir Prediger zum Beispiel predigen und das Predigen dazu nutzen, als Prediger groß und beliebt zu sein, anstatt das Evangelium groß und lieb zu machen? Dass unsere Frömmigkeit, unsere Aktivitäten in der Gemeinde viele sind und bedeutend und anerkennenswert und gelobt werden und doch die Liebe fehlt? Eine Maschine, die läuft, aber mit immer weniger Öl, irgendwie frisst sie sich fest und dann geht nichts mehr. Ich habe mich erinnert, dass ich einmal eine Kettensäge ausgeliehen bekommen habe, um Gartenarbeiten zu machen. Und das ist ja so eine Sache, wenn man einem Theologen eine Kettensäge in die Hand gibt. Es ist nichts passiert, aber der Mensch, der mir das gesagt hat, der hat gesagt, da ist noch ein Ölkanister und nimm das Öl dann auch immer wieder und füll nach. Und ich habe gedacht, das Ding läuft doch, das braucht doch kein Öl. Und irgendwann ist sie festgefahren. Irgendwann, wenn das Öl der Liebe fehlt, frisst sich eine Gemeinde fest und ist zu nichts mehr nütze. Mich haben die Worte, hätte ich die Liebe nicht, wäre ich nichts. Hätte ich die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Mich haben diese kompromisslosen Worte des Apostels Paulus, immer wenn ich in einer Predigt, und ich habe manchmal schon über diesen Text gepredigt, immer wenn ich mich vorbereitet habe, tief erschreckt. Wenn man am Ende eines beruflichen Wegs als Pfarrer auf eine 40-jährige Tätigkeit zurückblickt und diesen Text glaubwürdig auslegen soll, kommt man ins Fragen. Wie viel Liebe war eigentlich drin in diesen 40 Jahren? War Liebe das Kriterium für deine Entscheidungen? Im Gemeindekirchenrat, im Umgang mit Ehrenamtlichen, in deinen Briefen, die du geschrieben hast, in all dem. War Liebe das Kriterium? Und in den vielen Diskussionen, die wir hatten unter Theologen über die, Paulus würde sagen, Geheimnisse Gottes und Erkenntnisse, Diskussionen, die wir ja unaufhörlich führen und geführt haben, wie viel Liebe war denn da drin zu denen, die jedenfalls in unseren Augen nicht recht hatten? Wie viel Liebe war da drin im Verhältnis zu den Menschen, die einem einfach unsympathisch waren, die man nicht leiden konnte? Das Gegenteil von Liebe ist nicht unbedingt Hass. Das Gegenteil von Liebe ist eine Sache, oft genug, in der wir geradezu Virtuosen sind. Es ist das Richten, von dem Jesus sagt, wir sollen es nicht tun. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn wir Menschen in einer Sache eine Fähigkeit haben, dann im Richten, im Bewerten und Abwerten von Menschen, im Stecken in Schubladen, ich ertappe mich ständig dabei. Ich ging vorgestern vom Bahnhof durch die Hirschstraße und es ist ja schon unglaublich, was man alles sieht in so einer lebendigen Straße. Da sitzt ein Bettler und streckt seine Holzbeine aus und provoziert dadurch auch. Da ist die Frau mit der Bierflasche, da sind die vielen muslimischen Kopftuchfrauen, da ist der Mann, der bis in die Stirn hinauf tätowiert ist und man steckt sie alle sofort in eine Schublade und bewertet. Man weiß genau, wer sie sind, obwohl man es gar nicht weiß. Wir wissen nicht, was für eine Lebensgeschichte hinter dieser Erscheinung steht. Ich habe mir dann plötzlich vorgestellt, wie würde eigentlich Jesus durch die Hirschstraße laufen? Mit welchem Blick? Mit welchem Herzschlag? Mit welcher Haltung? Ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette, lese ich in Johannes 12. Nicht, dass wir das könnten, die Welt retten, das meine ich nicht. Aber ich sehne mich danach, eine Haltung auszuprägen, die Jesus hier und anderswo ausspricht. Die Haltung einer Liebe, einer Wertschätzung, auch der Menschen, die ganz anders sind als ich. Ich habe den Eindruck, und vielleicht haben Sie den Eindruck jetzt auch, was Paulus da sagt, ist gar kein Hymnus, wie man oft in den Auslegungen sagt, ist gar kein hohes Lied der Liebe. Es ist ein Bußtext, der uns alle unruhig machen muss, uns zur Besinnung ruft und zum Gebet. Herr, sei mir Sünder gnädig. Mach du gut, mach du wieder gut, was wir schlecht gemacht haben, was mich betrifft, was ich schlecht gemacht habe in den 40 Jahren meines Pfarramts. Und jeder kann sich selber einsetzen. Nun geht Paulus einen Schritt noch weiter und den wollen wir mit ihm gehen. Er bleibt nicht stehen bei dem Wort, bei den harten Worten, nichts nütze. Er nimmt uns mit den folgenden Sätzen gewissermaßen an die Hand und zeigt uns in ganz ruhigen, fast rhythmischen Worten den Weg der Liebe auf. Er will uns, jeden von uns, damit erwärmen und einladen auf einen neuen Weg. Darum hört sie nochmal diese schönen Sätze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, das heißt zum Zorn reizen. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Worte sind eigentlich nicht in eine Hochzeit hineingesagt. Sie sind mitten in eine Gemeinde hineingesagt, in die korinthische und so auch in unsere Gemeinden hier im Jahr 2019. Eine christliche Gemeinde ist der Ort, an dem die Welt etwas von Jesus erkennen soll. Dazu sind wir da. Und Paulus ermahnt die Gemeinde gar nicht zur Liebe. Das finde ich auch so auffallend. Das tut er anderswo immer wieder. Aber hier ermahnt er sie gar nicht zur Liebe, sondern er beschreibt die Liebe und zieht uns sozusagen in das Kraftfeld dieser Liebe hinein. Und dann gibt er uns noch einen letzten Gedanken mit. Der letzte Gedanke in diesem Kapitel. Er fragt, was bleibt? Bedenkt doch, was bleibt? Und er sagt, wisst ihr, das Bleibende, das ist nicht die Zungenrede. Ich gönne sie euch. Es sind auch nicht die hohen Erkenntnisse. Wir brauchen sie. Das ist nicht unsere Theologie, das sind nicht unsere Ämter und seien sie noch so imponierend. Nicht unsere Bibelfestigkeit und nicht die Bücher, die wir geschrieben haben. Das alles wird abgetan. Es mögen alles kleine Lichter sein, die wichtig sind an ihrem Ort. Aber wenn der Tag anbricht, der richtige Tag, dann wird man sie gar nicht mehr sehen, dann sind sie nicht mehr zu gebrauchen, dann sind sie unwichtig. Was bleibt, sagt er, ist die Liebe. Und in der schönen Übersetzung von Martin Luther heißt es, die Liebe hört nimmer auf. Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, manchmal finden wir diese Liebe außerhalb der Gemeinde überzeugender als in ihr. Vielleicht kennt jemand von Ihnen den Namen Janusz Korczak. Er war ein jüdischer Arzt in Polen. Er hat das Elend der Kinder gesehen und ein großes Waisenhaus in Warschau errichtet und geleitet. 1942 wurden 200 jüdische Kinder dieses Waisenhauses abtransportiert zum KZ Treblinka. Er ging mit seinen Kindern in den Tod. Vor dem Weißen Haus in der Sliska-Straße bildete sich damals ein unendlich langer Zug. Eine unübersehbare Prozession von Kindern und Janusz Korczak mittendrin. Die Liebe dieses Mannes zu seinen Kindern, sie hat durchgehalten. Diese Liebe blieb. Und sie steht dicht, ganz dicht bei unserem Predigtext. Und sie steht sogar ganz dicht neben unserem Herrn Jesus Christus, der seine Liebe durchgehalten hat bis ans Kreuz. Sie steht neben unserem Predigtext, in dem es am Ende so heißt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen.